Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
HR2, der Doppelkopf, heute aus dem gläsernen Studio von der Frankfurter Buchmesse mit Bernhard Sinkel und mit Heinz Sommer. Bernhard Sinkel, Filmregisseur, als Filmregisseur bekannt geworden, Lina Brake, Berlinger, dann die großen Fernsehproduktionen, Väter und Söhne beispielsweise, Felix Krull. Bernhard Sinkel, was macht ein Filmregisseur auf einer Buchmesse?
Ja, ein Filmregisseur auf einer Buchmesse macht, wenn er ein Buch geschrieben hat, versucht er es zu verkaufen. Und ich habe festgestellt, es ist leichter, ein Buch zu schreiben, als es zu verkaufen.
Da haben Sie allen Verlegern wahrscheinlich aus dem Herzen gesprochen.
Ich hoffe.
Das heißt, Sie sind auf die Buchmesse gekommen, um Ihr Buch vorzustellen. Das ist ein großer Roman, den Sie geschrieben haben. Ein Musikerroman, ein Künstlerroman. Erzählen Sie uns ein bisschen darüber.
Ja, es ist ein Roman, der heißt Augenblick der Ewigkeit und geht um die Geschichte eines Dirigenten im Spiegel des letzten Jahrhunderts. Ich erzähle sein Leben vom kleinen Buben, der auf Bauernhochzeiten zu Bauerntänzen aufspielt, der dann Kapellmeister wird in der Provinz, dann versucht im Dritten Reich Karriere zu machen, dem es gelingt, Karriere zu machen, der deswegen dann ein Auftrittsverbot nach dem Krieg bekommt und dann in die Schlupfwinkel der Schallplattenstudios verschwindet, um dort seine Weltkarriere zu starten.
Die Karriere dieses Musikers, nicht unbedingt sein Leben, Karl Amadeus Herzog haben Sie ihn genannt, die Karriere dieses Musikers, dieses Dirigenten, erinnert sehr stark an die Karriere von Herbert von Karajan. Warum haben Sie keinen Karajan-Roman geschrieben?
Ich würde die Frage vielleicht ein bisschen andersherum beantworten. Ohne Karajan wäre dieser Roman nicht möglich gewesen. Ohne die exemplarische Karriere von Karajan, diesem Klangmagier, wie er genannt wird, und hohen Priester der Musik, wäre dieser Roman nicht möglich gewesen. Aber es ist kein Roman über Karajan, weil die Karajan als Romanfigur, als Vorlage für eine Romanfigur zu nehmen, wäre unangemessen. Er hat sein Leben gelebt und ich habe das Leben eines Protagonisten erfunden, ähnlich möglicherweise wie Klaus Mann auch einen Roman geschrieben hat über einen ganz berühmten Schauspieler, aber auch nicht einen Roman über Gründgens geschrieben hat, sondern die Figur Gründgens als Modellnamen und daraus eben einen Roman machte, der Mephisto heißt. Also eine ganz ähnliche Haltung einer der Realität gegenüber, die ich schon einmal ausprobiert habe bei Väter und Söhne.
Der Roman Mephisto von Klaus Mann hat einen Rechtsstreit nach sich gezogen, eben wegen dieser Ähnlichkeit der Figur mit Gustav Gründgens. Sie betonen, dass bei aller Übereinstimmung Karajans auch mit Ihrer Figur es doch sehr große Unterschiede gibt. Wo sehen Sie den exemplarischen Unterschied? Wo ist der größte Unterschied zwischen den beiden Figuren?
Also zwischen Karajan und meiner Figur Karl Amadeus Herzog. Nun, meine Figur Karl Amadeus Herzog ist eine Figur, der vielleicht in einer gewissen Weise mehr Einsicht in das gehabt hat, was er im Dritten Reich zum Beispiel gemacht hat. Möglicherweise ein bisschen mehr auch reflektiert darüber, obwohl er es nicht zugibt. Ich habe dann gedacht, es ist nicht so sehr die Frage, ihm jetzt Schuld vorzuwerfen. Das ist eine Sache, die ist historisch sozusagen abgehandelt, sondern viel eher auf etwas ganz anderes aufmerksam zu machen. Nämlich sein Narzissmus, der darin besteht, dass er es unerträglich findet, sterblich zu sein. Ja, das ist für ihn eine große Kränkung. Und sein ganzes Leben ist eher darauf ausgerichtet, diese Unsterblichkeit, diese Kränkung zu überwinden. Und die Möglichkeit, diese Kränkung zu überwinden, heißt, also seine Angst vor der Unsterblichkeit, diese Kränkung zu überwinden, bedeutet, seine Kunst für alle Ewigkeiten festzuhalten. Nun ist die Kunst des Dirigierens eine, oder auch des Musikmachens eine Kunst, die im Augenblick entsteht, und der Klang entsteht im Augenblick und der Augenblick verklingt und dann ist er wieder weg. Also geht es darum, eine Technik zu finden oder eine Möglichkeit zu finden, diesen Klang auf immer und ewig festzuhalten, wie, sagen wir, einen lyrischen Einfall in einem Buch. Und da bot sich, während er sein Leben hatte, eine Entwicklung an, die parallel zu seinem Leben lief, nämlich die Entwicklung des Tons. Ton ist ein analoges Medium und ist sehr, sehr schwer zu bearbeiten gewesen. Deswegen war es leichter, das Bild zu erfinden, also das Kinobild zu erfinden. Der Ton kam ja erst später, erstaunlicherweise. Und der Ton wurde dann eigentlich zum Gegenstand der Forschung im letzten Jahrhundert, was das Mediale angeht. Und im Laufe des Jahrhunderts hat man dann festgestellt, dass man Ton digitalisieren konnte. Und in dem Augenblick, wo man das konnte, konnte man ihn schneiden und wie ein Bild behandeln.
Trotzdem wird es später, und das ist dann das Interessante, was den späteren, den dritten Teil dieses Romans angeht, es geht dann doch wieder um das Bild. Es geht um den Versuch des Dirigenten, sich unsterblich zu machen, indem er die Bildaufzeichnungen, die von ihm gemacht worden sind, in eine holographische Darstellung verwandeln lässt oder darüber nachdenkt, sodass er auch noch nach seinem tatsächlichen Tode weiter dirigieren kann. Ist das ein Verfahren, was geht?
Also das Verfahren geht möglicherweise demnächst, denn man sieht ja, wie schnell die ganzen Erfindungen voranschreiten. Ich kann nicht sagen, ob es nicht schon im nächsten Jahr möglich ist. Ich habe gehört, dass man daran arbeitet. Aber ich meine, die Figur Karl Amadeus Herzog, der also dann glücklicherweise den Ton gebannt hatte auf Schallplatten und den ganzen Kanon der klassischen Musik dann im digitalen Bereich dann nochmal aufgenommen hat, entdeckt dann auch das Bild für sich. Man entdeckt, dass er, was man nicht nur Musik auf CDs brennen kann, sondern dass man auch Bilder auf die CDs dazu brennen kann. Und in dem Augenblick ist er wie elektrisiert und sagt, das ist ja natürlich das ganz Tolle. Eines Tages wird es möglich sein, dieses Bild so zu projizieren vor einem Orchester, dass er dann den Orchestern der Welt in einem fernen Jahrhundert als Geist erscheinen kann.
Gut, das würde sicherlich interessant sein, inwieweit man diese Vision, die Sie da haben, diese Vorstellung tatsächlich umsetzen kann. Aber lassen Sie uns noch ein bisschen bei dieser Figur, Ihrer Figur, Karl Amadeus Herzog, ein bisschen bleiben und an den Anfang des Romans zurückspringen. Auch dort sehen Sie einen gravierenden, einen großen Unterschied zu Herbert von Karajan. Herbert von Karajan selbst kam aus wirklich guten Verhältnissen. Er hatte eine gute, eine sehr wohlbehütete Kindheit. Er konnte sich hervorragend ausbilden lassen. Das ist bei Ihrer Figur anders. Ihre Figur, Karl Amadeus Herzog, ist das Kind eines böhmischen Musikanten.
Eines böhmischen Musikanten, eines Vagabunden und Scharwenzlers, wie der Großvater ihn immer nannte. Einer, der auf die Bauernhochzeiten geht und die Fiddle spielt. Und da gibt es eine, sagen wir mal, eine Beziehung zu Fritz Busch, der ja aus dem Siegerland stammte und dessen Vater ein Autodidakt war und auch die Geige spielte. Und der auf Bauernhochzeiten so seine erste musikalische Ausbildung bekommen hatte.
Jetzt sollten wir an dieser Stelle kurz erwähnen, Fritz Busch, einer der wirklich ganz großen Dirigenten des vergangenen Jahrhunderts. Er musste emigrieren. Er taucht in Ihrem Buch auch auf als eine andere Gestalt, die von den Nazis verjagt wird.
Ein Archetypus von Figuren, also eine Figur, auf die sehr viele andere Figuren sozusagen reduziert werden können und die eine typische Rolle spielt im letzten Jahrhundert. Ich habe ja immer wieder versucht, die Geschichte des letzten Jahrhunderts so darzustellen, dass sie immer parallel läuft zu den Karrieresprüngen der jeweiligen Protagonisten. Einmal die Karriere meines Dirigenten Karl Amadeus Herzog. Und dann sagen wir mal das Schicksal von Gottwald, das ist also sozusagen der Antipode, das wäre Fritz Busch. Der eine bleibt in Deutschland und macht Karriere und der andere muss emigrieren, geht nach Amerika und lernt dann nach dem Krieg eine ähnliche unangenehme, sagen wir mal, macht eine ähnlich unangenehme Erfahrung, nämlich plötzlich in das Visier des McCarthyismus zu geraten.
Die Verfolgungen der Kommunisten durch den Senator McCarthy. Anfang der 50er Jahre in Amerika. Wenn man das so hört, Bernhard Sinkel, wir sind im HR2 Doppelkopf, Bernhard Sinkel und Heinz Sommer im Gespräch, wenn man das so hört, dann denkt man ja vielleicht zunächst, meine Güte, muss ich jetzt die gesamte Musikgeschichte, Interpretengeschichte des 20. Jahrhunderts eigentlich kennen? Wie viele Figuren hat er da eigentlich verarbeitet?
Ich habe sehr viele über sehr viele Figuren gelesen und habe mir immer Dinge herausgenommen, die mir exemplarisch schienen, also die über das hinausgingen, was man über einen individuellen Lebenslauf erzählen könnte. Und die habe ich dann so zusammengesetzt, zu einem Charakter zusammen, einen grundsätzlichen Charakter. Ich möchte darauf verweisen, bei Väter und Söhne, da geht es um die Geschichte der Direktoren der IG Farben.
Väter und Söhne war die große WDR-vierteilige Fernsehproduktion, die in den 80er Jahren gelaufen ist.
Genau, mit Burt Lancaster und Julie Christie. Und da auch habe ich sozusagen aus den, sagen wir mal, 100 Protagonisten oder 100 Wissenschaftler, Direktoren, Geschäftsmänner, habe ich auch 5 große Charaktere herausgemeißelt und an deren individuellen Lebensschicksal, das ich dann auch erfunden habe, habe ich versucht, die Geschichte zu erzählen. So habe ich das hier auch gemacht. Es tauchen also in verschiedenen Figuren tauchen verschiedene Vorbilder auf und ich denke, vielleicht ist es ganz komisch herauszufinden, wer ist.
Gut, wir haben dieses Spielchen gemeinsam schon einmal gemacht und haben einige der Protagonisten sehr eindeutig identifizieren können. Andere haben sie mir erst später verraten. Aber ich glaube, man kann ja dieses Buch auch lesen, ohne dass man das nun weiß, wer sich hinter wem verbergen soll. Das ist eigentlich nicht notwendig, weil, wie Sie schon gesagt haben, es sind Archetypen, es sind Verhaltensweisen, die für das vergangene Jahrhundert in irgendeiner Weise doch im Künstlerkreis sehr typisch sind. Da ist die eine große Sache, von der Sie schon gesprochen haben, die Faszination der Technik. Da ist aber auch, und auf dieses Thema möchte ich jetzt doch zunächst nochmal zu sprechen kommen, da ist aber auch ganz klar die Frage Nationalsozialismus, Karl Amadeus Herzog, Ihre Hauptperson, paktiert mit den Nazis. Aber wenn man das Buch liest, gewinnt man den Eindruck, Bernhard Sinkel, dass Sie dafür eigentlich fast Verständnis haben.
Ich kann ja die Zeit nicht zurückstellen. Und ich kann nur von dem ausgehen, was man liest über Künstler zu der damaligen Zeit. Man darf nicht vergessen, der Nationalsozialismus war der große Anhänger der Hochkultur. Das war also, für sie war Hochkultur äußerst wichtig. Und für Künstler, die in diesem Bereich arbeiten, musste natürlich, und die konnten auch nur in dem Bereich, in diesem fast quasi halbstaatlichen Bereich arbeiten. Und soweit ich die Charaktere speziell, aber auch im Film, nicht nur auch in der Musik, sondern überall sehe, haben die Leute da im Grunde genommen sich arrangiert. Das kann ich ihnen nicht vorwerfen, das tue ich auch gar nicht. Sondern, und ich möchte sagen, in dem Zusammenhang empfinde ich meinen Protagonisten, also den Dirigenten Karl Amadeus Herzog, eher als einen Konformisten. Das ist ein Unterschied von einem Nazi. Der Nazi ist ein Ideologe, ein Konformist ist jemand, der sozusagen die schiefe Ebene der Nazis für eine gerade hält und deswegen nicht ausrutscht.
Sie gehören selber einer Generation an, die man heute als die 68er mit diesem Kürzel bezeichnet. Sie waren in den 70er Jahren bei den jungen deutschen Filmern dabei, die damals auch sehr stark gesellschaftskritische Filme gemacht haben. Da war die Haltung doch eher, wenn jemand mit den Nationalsozialisten gemeinsame Sache gemacht hat, das war undenkbar, das wurde verurteilt. Sehen Sie das heute anders? Hat sich Ihre Einstellung seit der Zeit gewandelt?
Ja, also damals gehörte ich auch zu jenen, die da ungeheuer dagegen angegangen sind und den Leuten diesen Vorwurf machten. Aber das war eben aus einer persönlichen Biografie heraus notwendig, weil das nämlich die Vätergeneration war, mit dem wir uns zwangsläufig auseinandersetzen mussten. Wir sind in den zerstörten Städten dieser Vätergeneration groß geworden und in den zerstörten Biografien dieser Vätergeneration groß geworden und mussten versuchen, irgendwie unseren Weg zu finden. Bei Väter und Söhne, also da ging es um Politik, nein, um Geschäft und Moral. Hier in diesem Falle geht es um Kunst und Charakter. Und das kann ich den Leuten für das, was sie getan haben, habe ich damals den Direktoren von IG Farben vorwerfen können. Und das würde ich heute bei der Figur Karl Amedeus Hartmann nicht mehr machen. Also nicht mehr in dem radikalen Sinne. Das überlasse ich jetzt den jungen Jakobinern, die sich über all diese Dinge furchtbar aufregen und sich moralisch entrüsten, wenn irgendwie einer ein falsches Wort sagt. Aber Nietzsche sagte, Moral macht dumm, und dieser Ansicht bin ich auch.
Gut, dann sollten wir zumindest ganz kurz die Lebensdaten nachliefern an dieser Stelle, damit das mit der Vätergeneration auch einzuordnen ist. 1940 geboren hier in Frankfurt am Main.
Echte Frankfurter.
Ja, aufgewachsen in Friedberg.
Wunderbare Stadt.
Ja, und dann aber sehr bald auch zum Studium weggegangen. Da haben Sie Hessen verlassen.
Als Kind schon. Als Kind musste ich weg aus diesem Kinderparadies Friedberg, und ich musste dann nach Stuttgart, und dann von Stuttgart bin ich dann nach München zum Studium.
Nach München zum Studium gegangen, und dort ging das dann los. Dann gab es noch einen kleinen Zwischenschnitt beim Spiegel, in dem Sie gar nicht so lange gearbeitet haben.
Nein, ich sollte das Spiegelarchiv 1969 auf EDV umstellen, also ein erstes digitales Archiv bauen. Da haben sie aber kein Geld mehr gehabt, und dann habe ich gedacht, naja, jetzt muss ich das leiten hier, und dann habe ich gesagt, das versuche ich mal, aber habe mich dann hingesetzt, habe Drehbücher geschrieben.
Wunderbar. Wir wollen gleich nach der nächsten Musik, die wir dann jetzt einmal hören werden, wollen wir gleich noch ein wenig auf Ihre Filme eingehen, auf das, was Sie noch gemacht haben, denn in den Filmen steckt sehr viel drin, was für diesen Roman, den Sie hier auf der Frankfurter Buchmesse vorstellen, Augenblick der Ewigkeit, doch auch wichtig ist. In Augenblick der Ewigkeit gibt es mehrere Musikstücke, die eine große Rolle spielen. Die 8. Sinfonie von Anton Bruckner beispielsweise, aber auch Mozart, das Klavierkonzert Nummer 23 A-Dur, das Adagio, das wir gleich hören werden. Bernhard Sinkel, was hat es mit diesem Stück auf sich?
Dieses ist der Anfang des A-Dur-Konzertes. Hier geht es um den langsamen Satz. Das Adagio ist eine Musik, die der kleine Junge, der noch, also Karl in Karlsbad ist, er bringt die Noten einem Kurorchester und findet den Saal leer, legt die Noten auf die Pulte, und dann sitzt er sich ans Klavier und sieht dann diese Noten und fängt an zu spielen. Er spielt so wunderbar, dass es hinausdringt in den Kurgarten, wo die Musiker wie aufgeplusterte Elstern sitzen, und plötzlich werden sie aufmerksam auf den kleinen Jungen, der da diese wunderbare Musik, diese Einleitung spielt, und setzen die ein, praktisch. Jeder steht am Fenster, setzt ein. Also ich gebe zu, dass das durchaus eine Filmszene ist, die ich versucht habe, sehr schön zu beschreiben.
Eine Filmszene, die sehr schön zu beschreiben ist. Und wir hören jetzt Daniel Barenboim mit dem Adagio aus Mozarts Klavierkonzert Nummer 23 A-Dur. HR2, der Doppelkopf, das war das Adagio aus dem Klavierkonzert Nummer 23 A-Dur, gespielt von Daniel Barenboim. Der Doppelkopf heute mit dem Filmregisseur und Romanautor Bernhard Sinkel im Gespräch mit Heinz Sommer. Herr Sinkel, Sie haben es vor diesem Adagio schon gesagt, eigentlich ist das eine Filmszene. Augenblick der Ewigkeit war mal ein Drehbuch.
Ja, das war ein Drehbuch gewesen, das haben wir ja schon angesprochen. Es sollte das zweite Bein sein zu Väter und Söhne. Das Drehbuch konnte nicht realisiert werden. Die Bayerische Filmförderung hat einen zugesagten Betrag abgesagt. Und meine Existenz ist sozusagen ein einziger Scherbenhaufen geworden. Dann habe ich sozusagen nach dem Dennoch-Prinzip nicht zugelassen, dass das dadurch abgetrieben wird, und habe mich hingesetzt und habe versucht, das zu schreiben. Und zwar das zu schreiben, was ich gesehen habe, den Film, den ich gerne gemacht habe. Nun muss ich zugeben, ich habe dabei eine ganz wunderbare Erfahrung gemacht, nämlich die Erfahrung, dass wenn ich keinen Film drehe, sondern einfach so da sitze und mir den Film vorstelle, werde ich plötzlich unendlich reich. Ich habe so viel Geld zur Verfügung, dass ich durch die ganze Welt reisen kann. Ich kann Dinge beschreiben, die ich mir sonst nie als Filmemacher leisten könnte. Ich kann große Konzerte beschreiben, die dann im Kopf des Lesers stattfinden. Die muss ich nicht mehr inszenieren. Also ich bin auf eine gewisse Weise privilegiert in dem Roman, wie ich das vorher nie gedacht habe. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich den Film nicht gemacht habe, sondern diesen Roman schreiben durfte.
Der Roman als eine Ersatzwelt?
Nein, der Roman ist ein anderes Medium. Wenn Sie im Film, sagen wir mal, eine Schlacht beschreiben, dann überwältigen Sie den Zuschauer, indem er sich diese Schlacht ansehen muss. Borodino zum Beispiel. Wenn Sie jetzt, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, eine Schlacht beschreiben in einem Buch, dann findet die Schlacht im Kopf des Lesers statt. Das ist eine völlig andere Schlacht. Die kann unendlich groß sein, die kann auch ein bisschen klein sein. Es kommt darauf an, wie weit der Leser sich sozusagen auf das Notenmaterial, das ich sozusagen in so einem Buch ihm anbiete, einlässt, und er überwältigt sich selbst. Und das ist etwas ganz anderes. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe hier.
Gehen wir mal auf das Filmen und Ihre Vergangenheit als Filmregisseur ein wenig näher ein. Das ging los in den 70er Jahren mit Lina Brake. Die Interessen von Lina Brake können nicht die Interessen der Bank sein. Mit der wunderbaren Lina Carstens und mit Fritz Rasp. Dann ging es weiter mit einem Film, der damals in den Kinos sehr erfolgreich lief, der aber bei der Kritik, wie ich mich zu entsinnen meine, doch auch durchaus ein unterschiedliches Echo gefunden hat. Ich spreche von Berlinger, ein deutsches Abenteuer. Damals ging Ihre Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit bereits los. Was war das damals, was teilweise auch verstört hat an dem Film oder was Unbehagen erzeugt?
Also das Unbehagen war sicherlich das, dass der Film nicht nur ausschließlich sich einem Kunstcharakter verpflichtet fühlte, sondern einem Publikum. Und das war bei Lina Brake schon so. Fassbinder ist zwar der große Filmemacher, aber ich hatte mit Lina Brake dann doch mehr Zuschauer als er mit Angst, Essen, Seele auf, der in im gleichen Jahr rausgekommen ist. Also es war so, dass mein Freund, verstorbener, liebenswerter Freund Alf Brustelin und ich Filme machten, die ganz gezielt auf ein Publikum abgezielt haben, auf die Unterhaltung eines Publikums, ohne den Hunger nach Sinn zu vergessen.
Würde das bedeuten, dass Sie diesen Gegensatz, der oft ja auch konstruiert wird, zwischen Unterhaltung und Kunstanspruch, dass Sie diesen Gegensatz nicht gelten lassen wollen?
Niemals. Niemals. Da bin ich ganz amerikanisch. Also ich finde, was unterhält, kann geistvoll sein. Es kann auch natürlich auch geistlos sein. Der Unterhaltungscharakter per se, ja, muss auch noch mit Sinn aufgefüllt werden. Das gibt es, die Möglichkeiten gibt es. Es gibt wunderbare Sachen in diesem Zusammenhang. Aber es darf nicht langweilen. Also wenn ich etwas mache, darf es nicht langweilen. Das ist ein ehernes Gesetz, das nur, würde ich sagen, in unserem Kulturkreis plötzlich so auseinanderdividiert worden ist mit Ernst und also Unterhaltung und Ernst, als ob das Gegensätze wären. Es gibt auch eine ernste Unterhaltung. Und ich hatte immer versucht, ein Publikum anzusprechen. Also mich nicht jetzt herabzubegeben oder heraufzubegeben, sondern einfach, was ich gerne selbst gesehen und gelesen hätte. Und bei diesem Buch habe ich mich bemüht, auch sozusagen dieser Maxime zu folgen.
Wenn wir jetzt nochmal auf diesen Punkt Unterhaltung und Ernst kommen. Es gibt auch ernste Unterhaltung. Dann ist Väter und Söhne, das ist in den 80er Jahren entstanden, eine der größten Produktionen, die es damals im deutschen Fernsehen gab, vom Westdeutschen Rundfunk. Immerhin mit Weltstars wie Julie Christie und Burt Lancaster in Hauptrollen, mit Herbert Grönemeyer, mit dem ganz wunderbaren Bruno Ganz in weiteren Hauptrollen, dann war das ein ziemlich schwerer Stoff. Wie ist der damals aufgenommen worden?
Ich habe nur gehört, Helmut Kohl soll gesagt haben, der ist ja Leverkusen, also von Bayer Leverkusen, ducken und dass die Sache darüber hinweggeht. Und das wurde dann auch verschwiegen. Das heißt, ich habe durchaus gemerkt, es gab da eine Gruppe, die sagte, nein, wir wollen da erst gar nicht drüber diskutieren, wir ducken uns weg und die lassen die Sache versenden. Sie hat sich nicht ganz versendet, Gott sei Dank.
Bei Väter und Söhne fällt auf, das, was auch für Augenblick der Ewigkeit, für Ihren Roman gilt oder was auch schon für Berlinger galt, da fällt auch wieder die Ambivalenz auf. Gerade insbesondere bei der Figur des Chemikers, den Bruno Ganz spielt, Heinrich. Bei diesem Chemiker erkennt man so etwas wie Sympathie von Ihnen mit der Figur, obwohl das, was dieser Chemiker tut, eigentlich grauenhaft ist. Wie erklärt sich diese Ambivalenz?
Das ist das Leben. Das ist das Leben, das jeder Einzelne lebt. Er wird mit Dingen konfrontiert, die Geschichte erzeugt und die ihn plötzlich in Situationen bringt, die er möglicherweise in seinem Lebensplan gar nicht gehabt hat. Und plötzlich steht er vor der Möglichkeit, unglaubliche Dinge zu tun. Und da gibt es durchaus diese Ambivalenz zwischen moralischer Überlegung und ja, künstlerischer oder industrieller oder wissenschaftlicher Möglichkeiten. Und diese Sache muss jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn er die Entscheidung getroffen hat, dann möchte ich, dass er dazu steht und dafür die Verantwortung übernimmt. Das ist für mich eine Sache, die von hinten her, und nur von daher kann ich kommen, wenn ich das so schreibe, denn zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, könnte ich das ja gar nicht definiert haben, dass er von hinten her sagt, ich habe das getan, ich übernehme die Verantwortung, ich sehe ein, das und das ist daraus entstanden. Ich wünsche mir so jemand wie Niemöller, ich wünsche mir jemanden, der hinterher sagen kann, ja, ich habe das gemacht, das ist das und das und das waren die Gründe, das waren die Voraussetzungen, das ist entstanden, ich sehe und kann das beurteilen und ich stehe ein, entweder Schuld, Scham oder was weiß ich.
Würde das in der Konsequenz bedeuten, dass man teilweise auch akzeptieren muss, dass es zu Beginn einer geschichtlichen Entwicklung, eines geschichtlichen Strangs gar nicht klar sein kann, wofür man steht oder was man tut? Würden Sie das so sehen?
Ich meine, man wird doch konfrontiert mit Möglichkeiten. Das Leben ist ja nicht nur etwas, was man planen kann, sondern wird mit Situationen konfrontiert. Und dann muss jeder entscheiden, ob er diesen Weg geht oder jenen Weg geht. Das ist jedem Einzelnen überlassen. Da kann ich jetzt nicht sagen, mach den Weg oder jenen Weg. Aber wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann tu nicht so, hinterher wie zum Beispiel Richard Strauss oder Werner Egk oder Karl Orff, die sagen, oh Gott, waren wir Opfer von jenem. Nein, sie haben mitgespielt, sie waren wunderbar und haben wunderbar von dem System der Nationalsozialisten profitiert. Nachher haben sie gesagt, Gottes Willen, Hitler hat meine Musik kaputt gemacht. Das finde ich klein.
Neben Väter und Söhne, dem großen Werk in den 80er Jahren, gab es in den 80er Jahren auch noch etwas anderes von Ihnen, ein ganz anderes Werk, an das sich vielleicht auch der eine oder andere unserer Hörerinnen oder Hörer entsinnen wird. Es war eine wunderbare Verfilmung des Felix Krull von Thomas Mann.
Ach ja, das sprechen Sie was Schönes an, weil ich erinnere mich auch gern an den Dreh von diesem Film. Der war leicht und wunderbar, nachdem wir einmal Monte Carlo sozusagen geknackt haben und dort drehen durften, war es einer der wunderbarsten Dreherlebnisse. Sonst breche ich unter Drehsachen immer zusammen und erinnere mich eigentlich ungern, weil ich nur die Feder sehe, die man dabei gemacht hat. Das habe ich genossen, das muss ich zugeben und es ist ein unterhaltsamer Film.
Wenn Sie jetzt so auf diese Filme zurückgucken, diese Produktionen, und wir nochmal an die Genese Ihres Romans gehen, der Roman, der hier auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt wird, reizt es Bernhard Sinkel da nicht doch noch einmal, sich hinter die Kamera zu stellen und das Ganze als Film zu versuchen?
Ich werde nicht mehr hinter der Kamera stehen. Ich würde vielleicht was dazu schreiben, aber die Voraussetzung ist erst einmal, dass ich dieses Buch an die Menschen bringe, sodass sie es lesen und damit denen, die sehr viel Geld haben und so etwas realisieren können, dass sie sagen, ja, das interessiert die Menschen. Und dann meine ich, dass vielleicht eine Möglichkeit besteht, dieses Buch zu verfilmen. Nun kann ich nicht sagen, dass ich den Roman geschrieben habe, um ihn zu verfilmen. Das habe ich nicht getan. Ich habe meinen Spaß 6 Jahre lang gehabt, mich mal meinen Film mir anzugucken und eben dieses Buch zu schreiben und in der Welt herumzureisen und die größten Orchester der Welt zu dirigieren und ihr zuzuhören. Aber wenn jemand
im Roman.
Kommt, ja, aber wenn jemand kommen würde und er kommt nicht aus Deutschland, dazu sind sie zu verzagt. Er käme aus England oder Amerika, dann dürfen vielleicht die Deutschen mitspielen.
Was heißt, dazu sind sie zu verzagt?
Es gibt genug Geld, aber es gibt nicht genügend Vision. Weil ich finde, dass es ein Stoff ist, der kommt aus diesem Land. Er ist ein Stoff, die Biografie eines Dirigenten kann eigentlich nur aus der Mitte Deutschlands erzählt werden.
Die Biografie dieses Dirigenten.
Die Biografie dieses Dirigenten und es gibt keinen anderen, der eine ähnliche und vergleichbare Biografie hätte, die ähnlich exemplarisch für dieses Jahrhundert stünde. Und ich bin der Meinung, das ist ein Thema, das eigentlich von uns gemacht werden muss, aber die Verzagtheit und die Kleinhaftigkeit von bestimmten Vorstellungen, wir haben Küchendramaturgien, nicht? Es geht um Verrat, also Eheprobleme und so weiter. Das sind Küchendramaturgien der Degeto. Das ist sozusagen nicht mehr meine Welt. Und ich hoffe, dass eines Tages jemand kommt und sagt, das ist ein wunderbarer Stoff. Ich möchte 5 Jahre mit Musik leben und mit diesen wunderbaren Liebesgeschichten, die herum um diese Musik erzählt werden und diesen wunderbaren Figuren, die da auftauchen. Und da sehe ich einen Sinn drin und das würde ich gerne machen. Und dann würde das auch eine gute Produktion. Aber wenn ich das nur mache, um eine Einschaltquote zu kriegen, dann bin ich klein, zu klein dafür.
Heißt das, dass Sie die gegenwärtige Film- und Fernsehproduktion, es ist ja nicht nur Fernsehen, es könnte ja auch Film sein, würden Sie über einen Kinofilm danach denken? Wir haben eben ja nur über das Fernsehen gesprochen.
Ja, Kinofilm ist eine Sache, das ist ein Medium, das beherrschen wir nicht mehr und ich denke, natürlich kann man da auch einen Film draus machen. Man kann aus allem einen Film machen. Selbst aus Proust kann man einen Film machen. Also das ist nicht das Problem. Aber das wäre nicht meine Absicht. Ich würde es gern umgesetzt sehen. Ich glaube, ich wäre sehr enttäuscht, wenn ich sehe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was ich da reingeschrieben habe, und ich weiß, was das kostet. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand umsetzt. Aber ich hoffe es. Ich hoffe, dass jemand kommt und ich kann mir auch schon richtig schön vorstellen. Ich finde zum Beispiel, ein Dirigent als Künstler verkörpert für mich dieses Jahrhundert sehr viel stärker und man kann es daran auch sehr viel besser zeigen als einen, sagen wir mal, einen Tonsetzer. Ja? Also Leverkühn, nehmen wir Leverkühn, obwohl es ein großartiger Roman ist, weil ein Dirigent erzeugt die Musik durch Bewegung. Er ist ein Musikdarsteller und wenn er gut besetzt ist, kann er es besonders gut. Und dann dirigiert er die Musik ertönt, im Film alles machbar. Ich habe einmal einen Film über Hemingway gemacht, das war wahnsinnig schwer, weil ich den immer zeigen musste mit seiner Literatur, indem er Bleistifte anspitzte.
Das war auch ein Fernsehvierteiler.
Ja, war auch aber ein Dirigent könnte wunderbar Musik erzeugen und wunderbare Szenen entwerfen. Und insofern finde ich das ein unglaublicher guter Basis für eine Geschichte aus diesem Land, über dieses Jahrhundert, über die Geschichte dieses Landes und das Schicksal. Und das Schicksal von Menschen in diesem Land, die Künstler waren und die charakterlich möglicherweise gefehlt haben, aber genial waren und denen man verzeiht möglicherweise am Ende ihres Lebens.
Denen man am Ende ihres Lebens verzeiht. Im Moment ist in den deutschen Kinos ein Film angelaufen, ein aktueller Film, Jud Süß, der sich mit dem wohl berüchtigsten Film der Nationalsozialisten beschäftigt, eben mit diesem auch damals schon Jud Süß genannten Film. Warum ein Musiker, Bernhard Sinkel, Sie sind Filmregisseur, warum nicht ein Roman über die Filmregisseure, die Filmschaffenden des Dritten Reiches, die mindestens ebenso verstrickt gewesen sind und auch in gewisser Weise exemplarisch für das vergangene Jahrhundert und seine technischen Entwicklungen stehen.
Das kann ich Ihnen genau sagen. Sie waren nicht faszinierend. Karl Amadeus Herzog, der Dirigent, fasziniert. Nikisch hat ja gesagt, wecken Sie mich, wenn er fasziniert.
Nikisch, der Dirigent.
Ja, also Canetti sagt, also, solange die Musik in einem Konzertsaal läuft, ist der Dirigent der Herrscher über die Musik und alle Macht geht von ihm aus und solange besteht die Welt aus Musik und er ist der Herrscher der Welt. Der Dirigent ist eine Projektionsfigur von Macht und Macht ist etwas, was fasziniert. Nun,
aber ist das der Filmregisseur nicht auch? Er hat doch auch alles in der Hand.
Ein Filmregisseur ist der letzte Trottel am Sekt, weil er ist kein Fachmann, er ist der erste Zuschauer. Es geschieht natürlich nichts, ohne was er was sagt, aber im Grunde fasziniert ein Regisseur überhaupt nicht.
Das heißt, Sie brauchen das Publikum an der Stelle.
ich brauche das Publikum an der Stelle, ja, dann würde ich faszinieren als Regisseur, aber da würde kein guter Film draus entstehen.
Und Sie brauchen die Musiker, die dem Stab des Dirigenten gehören, um das als Beispiel für Macht umsetzen zu können.
Ja, genau, das ist sehr gut. Und die umrauschen, das umrauscht, die Musik umrauscht ihn, ja, und er hebt dann ab und man hat das Gefühl, er hat es geschrieben.
Wie ist Bernhard Sinkel zur Musik gekommen?
Ich liebe Musik und war immer ein großer Konzertgänger. Ich habe leider nie ein Instrument gelernt, das nehme ich mir übel. Ich würde sagen, jeder soll ein Instrument lernen. Großer Appell an junge Leute, lernt ein Instrument. Und ich fand immer Musik etwas unendlich Tröstliches. Und wenn ich traurig war, dann habe ich Mozart aufgelegt und ich habe es überwunden dadurch. Also ich bin ein sogenannter Amateur. Ein Amateur, was Musik anbelangt. Ich habe mich dann, um dieses Buch zu schreiben, sehr auch um Musik bemüht. Ich habe mehrere Opern inszeniert, um erstmal den Musikbetrieb auch kennenzulernen. Die Bassariden in Düsseldorf und
von Hans-Werner Henze
und den Parsival von Richard Wagner in Nürnberg, um einfach mal zu sehen, was Musikbetrieb ist und einfach mal Orchester, Dirigent, Regisseur und Sänger und so weiter mal kennenzulernen. Also ich habe sozusagen als Amateur versucht, mich in diese Welt der Musik hineinzuleben, um nicht als ganz so als Fremder dazustehen, und habe dann auch aus dem sehr viel bezogen. Also ich zum Beispiel die Bassariden, das ist eine der schönsten Opern, die es gibt, moderne Musik, aber es ist hinreißend. Das habe ich alles gelernt dabei und das ist natürlich ein großes Privileg, sowas machen zu dürfen, um das nachher dann sozusagen mit der Hand aufschreiben zu können.
Der Roman Augenblick der Ewigkeit, Sie haben es in unserer Sendung schon verschiedentlich gesagt, stellt das Gegenstück zu Väter und Söhne dar. Es gibt, wenn man Väter und Söhne sich nochmal angucken will, es gibt jetzt eine DVD-Fassung. Und wenn man das tut, dann erkennt man, wenn man den Roman liest, dass es da teilweise wunderbare, direkte Übereinstimmungen gibt. Es gibt dieses wunderbare Zitat Punktum und damit basta, das in Väter und Söhne der großen Patriarchengestalt, die von Burt Lancaster gespielt wird, zugeordnet ist. Ja. Es gibt diese inhaltliche Übereinstimmung und wenn man jetzt diese Linie weiterzieht von Berlinger, ihrem frühen Film, ihrem zweiten Film hin über Väter und Söhne, da stellt sich ja die automatische Frage, Sie sind Jahrgang 1940, aber Sie machen nicht den Eindruck, als ob Sie jetzt schon das Pensionsalter so vorantreiben wollen, dass Sie sich auf die faule Haut legen. Was kommt als nächstes?
Also, das weiß ich nicht. Also, auf die faule Haut lege ich mich nicht, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal ein Buch schreibe, das kann ich nicht sagen. Vielleicht fange ich jetzt an zu malen oder Karikaturen zu machen, das kann alles möglich sein. Ich muss erst mal sehen, ob das Buch gemocht wird oder geliebt wird sogar. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich, da finde ich schon Möglichkeiten, mir was anderes auszudenken und es nochmal zu versuchen.
Dann stellt sich ja bei dem Buch doch noch eine Frage und vielleicht sollten wir Bernhard Sinkel, den Doppelkopf in HR2, damit auch beenden. Wie ist eigentlich dieser merkwürdige Titel? Ich sage merkwürdig, vielleicht finden ihn andere Menschen nicht merkwürdig, aber wie ist Augenblick der Ewigkeit entstanden?
Ja, Augenblick der Ewigkeit ist das Ergebnis einer langen Suche, die auch mit Lesern zu tun hat und die auch Leser ansprechen soll. Aber Augenblick der Ewigkeit ist entstanden aus einem Zitat und ich erlaube mir, das vielleicht vorlesen, weil ich kann das nicht auswendig. Das heißt folgendermaßen, ich zitiere das jetzt, das kam daher, dass das Glück, welches ich verspürte, nicht mehr aus einer rein subjektiven Spannung meiner Nerven herrührte, die uns von der Vergangenheit isoliert, sondern im Gegenteil von einer Ausweitung meines Geistes, in dem sich die Vergangenheit neu gestaltete, zur Gegenwart wurde und mir für den Augenblick, ach, Ewigkeitswert verlieh. Das ist ein Satz von Marcel Proust, ein bisschen kompliziert, aber er sagt Glück, oder sagen wir mal auch, was so ein Dirigent in dem Augenblick erlebt, wo er diese Musik erzeugt mit der Bewegung seiner Hand, dass der Klang entsteht, der überwältigend ist, nur einen Augenblick der Ewigkeit beinhaltet.
Und das war der Schlusssatz im HR2 Doppelkopf heute mit Bernhard Sinkel und Heinz Sommer am Mikrofon. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke auch.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.